Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Und zu dieser Folge begrüßt Sie und euch heute Florian Breitmeier. Hallo. Wir dokumentieren in vertikal-horizontal Ausschnitte einer Podiumsdiskussion beim 103. Deutschen Katholikentag. Die Veranstaltung war mit der Frage versehen: Kann künstliche Intelligenz vom Menschen Moral lernen? Im Erfurter Kaisersaal diskutierten über Digitalisierung, Ethik und Humanität die Statistikerin Katharina Schüller aus München, Christine Schäfer, Unternehmerin aus Eckernförde und Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung, Patrick Sensburg, Präsident des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr aus Berlin, sowie Christoph Ebert, Informatiker und Unternehmer aus Stuttgart. Arndt Henze aus Köln moderierte.
Wir sammeln weiter Ihre Fragen ein, die dann auch relativ bald eingespeist werden. Aber ich nehme mal einfach, ehe wir über die Frage, kann KI Moral lernen, eine ganz simple Frage auf. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, ist das eigentlich der richtige Begriff? Kritiker sagen ja, es ist gar keine künstliche Intelligenz, sondern es ist der größte Datenraub und der größte Copyright-Raub, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das im Grunde wird sozusagen die Intelligenz, die menschliche Intelligenz, die irgendwo gespeichert ist, geklaut, aufbereitet und von wenigen, möglicherweise wenigen Konzernen dann auch monopolisiert und genutzt. Ist das eine Definition, eine Beschreibung, die von Kritikern kommt, denen Sie was abgewinnen können?
Ich möchte mal anfangen mit was, was ein Professor von mir gesagt hat, als ich Psychologie studiert habe, bevor ich Statistik studiert habe. Er sagte, Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst. Das heißt, wir tun uns wahnsinnig schwer damit, das überhaupt zu definieren und berufen uns oft darauf, was wir sehen oder was wir messen können. Das heißt, welche Daten überhaupt verfügbar sind. Und das ist der Kern von künstlicher Intelligenz. Sie kann nur so gut sein wie die Daten, auf denen sie trainiert wird. Und dann basiert das Ganze im Wesentlichen auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber was künstlicher Intelligenz fehlt, ist emotionale Intelligenz oder künstliche Intuition. Das heißt, die Fähigkeit, aus sehr vereinzelten Punkten, aus auch vielleicht aus moralischem oder ethischem Empfinden heraus, etwas anders zu machen, als sie gelernt hat, aus den Regeln heraus. Und das ist was, was künstliche Intelligenz von natürlicher Intelligenz oder vielleicht auch natürlicher Dummheit, manchmal sagt man ja, Menschen, die sich gut verhalten, sind dumm, davon wirklich unterscheidet. Also in der Hinsicht kann ich Ihrer Definition durchaus was abgewinnen.
Vielen Dank, Frau Schäfer. Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, reden wir es doch mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, die wir heute gemacht haben. Aber wir reden ja von etwas, was die Zukunft bestimmen wird. Also als ChatGPT auf den Markt kam, haben Facebook alle irgendwas gepostet, vom eigenen Lebenslauf bis zu irgendwas, und haben gesagt, ha, 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 wie dumm ist ChatGPT. Sind wir kognitiv überhaupt in der Lage zu erfassen, in welchem Tempo, in welcher Beschleunigung KI sich entwickelt, dass wir dann die zweite Frage stellen können, wie können wir moralische Debatten überhaupt führen, um das in irgendeiner Weise zu steuern?
Ich würde mit folgendem Punkt beginnen. Ich finde den Begrifflichkeit künstliche Intelligenz sehr schwierig, vor allem wenn wir sie so verwenden, als gäbe es die eine. Ich gehe einen Schritt zurück und sage, wir haben komplexe digitale Systeme. ChatGPT, die neuesten Technologien, zeichnen sich meines Erachtens dadurch aus, dass sie erstmalig mit Sprache arbeiten können. Ich bin auch Diplom-Statistikerin, was ich kann, Zahlen hin und her schmeißen. Darauf baue ich Wahrscheinlichkeiten auf und dann kommen tolle Sachen raus. Jetzt können wir auf einmal als Basis in so ein technisches System die reine Sprache einwerfen. Und das macht es so neu. Und ein wesentlicher Punkt, was ist unsere Gesellschaft, was zeichnet uns aus? Jede Interaktion läuft über Sprache. Dadurch hat diese Technologie auf einmal überall Einzug genommen. Ja, während wir früher in der Medizin, das fand in der Klinik statt, die Suche nach den kontaminierten Fässern, das ist ganz klar dort vor Ort, wo die Fässer vermutlich sich befinden. Sprache ist einfach überall. Und um zu dem Punkt zu kommen, was kommt nächste Woche? Schwierig. Ja, wir haben Hypothesen darüber, was da sein wird. Womit wir uns meines Erachtens eben stark auseinandersetzen sollten, ist eben genau, wo wollen wir welche dieser Technologien einsetzen? Und gerade in diesem schwierigen Bereich jetzt, die Sprache, die wir überall haben, ist eigentlich auch die Frage wieder an jeden Einzelnen, wie weit gehe ich, was mache ich mit? Und ich nehme auch für mich selbst nicht in Anspruch, genau sagen zu können, ob gewisse Einsätze, die ich mache, wann ich es nutze, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil das nach vorne extrapolieren im Moment meines Erachtens eine sehr große Herausforderung ist.
Ich stelle die Frage trotzdem nochmal, weil es natürlich, wenn wir etwas gestalten wollen, brauchen wir eine sinnliche Vorstellung, brauchen wir Szenarien, gerade in der demokratischen Öffentlichkeit, auf die man sich dann verständigen kann, über die man dann streiten kann. Oder sind wir als Gesellschaft damit überfordert, uns in diese Szenarien so reinzuversetzen, dass wir gestaltend sein können und hecheln eigentlich immer nur hinterher?
Gut, Gesetzgebung, Regulierung hechelt notwendig hinterher. Die Sprache, das, was wir mit ChatGPT sehen, ist meines Erachtens ganz stark auf dem Punkt, wo ist unser Risiko? Das ist gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist Demokratie. Und da tun sich grundsätzlich alle im Moment sehr schwer. Was ist der Schutzgegenstand? Wie greife ich das? Wir haben Herausforderungen, und das fing schon mit der Filterbubble vor 10 Jahren an, wo man gemerkt hat, das ist gesellschaftlich zersetzend. Aber wie vorgehen? Also ich glaube, die Diagnose ist klar. Was wir alle gemeinsam noch herausfinden müssen, ist, was ist denn jetzt vielleicht nicht die Heilung, aber zumindest die vorbeugenden Maßnahmen, damit eben genau das, was wir befürchten, nicht passiert, damit wir unsere Demokratie schützen können, vielleicht stärken, vielleicht sogar unser Zusammenleben noch schöner gestalten können.
Vielen Dank. Herr Rix, Sie saßen neben mir, als wir den Vortrag gehört haben, und Sie haben mir dann zugeflüstert bei dem Satz von Asimov, Roboter dürfen keine Menschen verletzen. Bei uns ist es genau umgekehrt. Was bleibt von einem solchen ethischen Merksatz für KI, wenn das Militär es in die Hand bekommt?
Also zunächst mal, ich glaube, dass künstliche Intelligenz, wie übrigens auch alle anderen Algorithmen, die wir haben, ob sie jetzt künstliche Intelligenz sind oder nicht und wie weit wir das Feld ziehen, jeweils abhängig sind von der Anwendung. Es ist ein Werkzeug. Als wir mal Computer eingeführt haben, haben meine Eltern die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, jetzt geht die Welt unter, beziehungsweise sie wird anders. So ist es mit künstlicher Intelligenz, glaube ich, auch. Insofern gibt es auch unglaubliche Schwierigkeiten, allgemeingültige Regeln aufzustellen für KI mit Blick auf den jeweiligen Anwendungsfall. Und ich will gar nicht durchdringen, welche Fälle es alles gibt, also von Entsorgung über Medizin, über Militär und was auch immer. Und deswegen bin ich der Ansicht, es kommt darauf an. Übrigens hat die Deutsche Ethikkommission sich mit diesem Thema befasst und hat in sehr vielen Seiten Papier eigentlich genau das rausgearbeitet, dass es darauf ankommt. Und deswegen, also mehr stand jedenfalls nicht drin, glaube ich. Ich bin persönlich der Ansicht, dass man durchaus in allen Anwendungen ein gewisses Maß an ethischem Handeln, vielleicht muss man dann Moral ein bisschen weiter oder enger fassen, auch durch künstliche Intelligenz greifen kann und einbauen kann. Und das ist in Streitkräften ausgesprochen schwierig, aber wir versuchen es gerade. Es gibt also ein gutes Beispiel. Es entwickelt sich gerade ein System von Systemen, von Drohnen und Luftfahrzeugen zusammen mit Frankreich und Spanien. Und es gibt eine Arbeitsgruppe Technikverantwortung, die genau das versucht. Indem sie nämlich mit dieser Technikverantwortung dieses System von Systemen nicht das machen lässt, was es will, sondern versucht, soweit es geht, ethische Regeln einzuführen, dass gewisse Dinge nicht gehen oder doch gehen. Und ich glaube, wenn wir das mal gemacht haben, am praktischen Beispiel, und Sie haben es ja auch gesagt, dass es ganz praktisch ist bei Ihnen manchmal und nicht nur Gefühl oder sowas, dann haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Und dazu gehört vor allen Dingen eins, und das ist, dass wir Ethik und Moral ein bisschen mehr fassen als unser Gefühl. Weil das ist immer ausgesprochen schwierig zu definieren. Also wenn Sie was lernen müssen, und das gilt für Sie doch ganz genauso wie auch für eine künstliche Intelligenz, dann müssen Sie wissen, was Sie lernen und nicht ein Gefühl lernen. Und ich glaube, dass deswegen ein ganz dicker Ball nicht nur bei den Technikern liegt und bei den Anwendern, sondern auch bei den Ethikern liegt, dahin zu kommen, das jeweils anwendungsbezogen zu definieren.
Was ist Moral? Das würde ich gerne noch aufnehmen. Wie gesagt, ich war Mitglied der Datenethikkommission. Und habe als allererstes meine Kollegen gefragt, worüber reden wir hier eigentlich? Und das ist alles gar nicht so einfach zu greifen. Und tatsächlich habe ich den Eindruck, dass man Moralethik fast noch schlechter definieren kann als künstliche Intelligenz. Die Christiane Wopen, die Vorsitzende, hat mir was Schönes mit an die Hand gegeben. Sie meinte zu mir, Was jetzt so genau Ethik sei, das ist schwierig zu sagen, aber die europäische Ethik, und das ist auch wichtig, es ist eben nicht die arabische, die chinesische, die amerikanische, die europäische zielt darauf ab, uns diverse Lebenswege zu erlauben, also ein Leben führen zu können, das ich persönlich als erfüllend empfinde. Und wenn man jetzt hier uns auf dem Podium anschaut, dann können Sie sich schon vorstellen, dass wir höchstwahrscheinlich minimal andere Vorstellungen davon haben, was uns glücklich macht. Das heißt, es ist, sollte die europäische Ethik, Moral darauf hinausgehen, uns diese Vielfalt zu ermöglichen. Und das, denke ich, stellt auch gerade jetzt eine Herausforderung dar, wenn wir sagen, liebe KI, liebes technische System, Folge der Moral, harte Grundsätze sind dann gar nicht so einfach abzugrenzen. Was den einen glücklich macht, macht den anderen unglücklich. Und da ist die Herausforderung, in dem Freiheit und trotzdem konkrete Grenzen zu setzen.
Vielen Dank. Herr Sensburg hatte sich gemeldet.
Ich wollte auch nur einen Aspekt nochmal beleuchten. Das ist die Frage des Wie. Ich glaube, wir müssen nicht mehr über die Frage des Ob entscheiden. Ob KI, ob wir KI anwenden, ob man KI anwenden soll, ob es KI gar gibt. Ja, das ist so. Da sind wir schon lange, glaube ich, am Fahren. Aber die Frage des Wie kann man schon fassen. Man muss nicht alles nutzen. Es sind gerade die Überwachungskameras in den Städten angesprochen worden. Es gibt ein Projekt von Huawei Smart City. Das bietet man auch deutschen Städten an. Es haben sich auch vorher deutsche Städte beteiligt und haben mitmachen wollen. Ich nenne die jetzt nicht, die Städte aus dem Ruhrgebiet insbesondere. Wir sind jetzt auch nicht mehr dabei, wenn ich das richtig sehe. Aber will sagen, muss man ja nicht. Man kann auch eine Diskussion führen, will ich Sicherheit an öffentlichen Plätzen KI gesteuert mit Kameras, mit Daten, die über China laufen, erzeugen? Oder mache ich das durch den Bezirkspolizisten? Mache ich das mit Menschen? Das spricht ja nicht gegen die KI, sondern nach meiner Meinung ist es eine Entscheidung, in welcher Gesellschaft wollen wir wie leben? Die Daten sind vorhanden. China kommt auch so an ihre Daten, keine Sorge. Aber wollen wir auf einem Platz mit Kameras Sicherheit erzeugen? Oder wollen wir es mit dem Bezirkspolizisten, den wir vielleicht kennen, der vielleicht unsere Kinder kennt und sagt, passt mal auf, die machen da irgendwie komische Sachen. Also das Wie können wir schon beeinflussen. Wir müssen es nur sehr zeitnah machen.
Erstmal Frau Schölle, bitte.
Mich hat das gerade sehr, sehr aufmerksam gemacht, Frau Schäfer, was Sie gesagt haben zum Thema Vielfalt. Weil KI eigentlich das Gegenteil von Vielfalt ist und das Gegenteil von Vielfalt befördert, nämlich Gleichmacherei durch die Massen an Daten, durch das darzustellen, was typisch ist oder von KI als typisch erkannt wird. Und wenn noch generative KI ins Spiel kommt, nämlich immer mehr Daten reproduziert, die den Daten ähnlich sind, von denen wir sowieso schon viele haben, dann wird das Bild von der Welt nicht diverser, sondern immer homogener. Und es gibt eine sehr bekannte KI-Ethikerin, die das auch massiv kritisiert hat, Timnit Gebru. Sie war bei Google und hat dann sehr lautstark gesagt, dass die großen Sprachmodelle sind ja trainiert auf dem Sprachschatz, auf Daten aus der westlichen Welt und sie reproduzieren Stereotype, rassistische, sexistische Stereotype des globalen Nordens und des Westens. Und danach musste sie gehen bei Google oder ist freiwillig gegangen, das weiß man nicht so genau. Was uns aber da bewusst werden muss, ist, dass eben KI und Daten nicht nur unsere Welt abbilden, sondern unser Weltbild auch formen, dadurch, dass sie, was sie wiedergeben. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, was nicht unbedingt mit KI zu tun hat, aber mit Daten, nämlich in der Pandemie. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Management einer Pandemie vor allem bedeutet, die unmittelbaren gesundheitlichen Folgen zu managen, dann messen Sie Inzidenzen, Sie messen Hospitalisierungen, Sie messen Todesfälle. Und das haben wir auch jeden Tag in den Nachrichten gesehen. Wenn Sie aber andere gesellschaftliche Aspekte nicht messen, also nicht messen, was hat das für Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Bildung, auf die psychosozialen Folgen für den Einzelnen, dann erzeugen Sie sich selbst verstärkende blinde Flecken. Das heißt, wir haben diese Probleme nicht im Griff, wir sehen die nicht. Man hat zum Beispiel 6 Monate nach dem ersten Lockdown mal angefangen, die Daten von der Telefonseelsorge zu analysieren und hat festgestellt, dass die Anzahl der suizidalen Anrufe um 80% hochgegangen ist. Man hätte sowas tracken können mit modernen Telefonanlagen und Eingreifen, aber weil niemand darüber nachgedacht hat, dass es ein Problem sein könnte, haben wir es nicht gemessen. Und das ist das, was passiert mit KI, das, was messbar ist, das, wofür wir Daten haben, erscheint uns dann auch als relevant. Und das ist etwas, was wir Menschen können. Wir können darüber nachdenken, was wir tun, nicht nur
wie wir Dinge richtig tun, sondern ob wir überhaupt die richtigen Dinge tun und die richtigen Dinge messen. Und das hat für mich ganz, ganz viel mit Moral zu tun. Und umgekehrt würde ich gerne die Frage stellen, wie verändert sich eigentlich das Verhalten von uns Menschen, wenn KI mit ins Spiel kommt? Und wie können wir dafür sorgen, dass wir als Menschen moralisch bleiben?
Ich würde gerne eine Schlussrunde haben und wir kommen nicht weiter, wenn wir sozusagen zu jeder Frage das als Gelegenheit nehmen, sozusagen nochmal ganz breit auszuholen. Wer übernimmt die Frage, gibt es ein posthumanes Szenario mit KI? Also ist dieses Szenario, dass KI die Menschheit abschafft, ein realistisches oder ist das, gibt es jemand?
Ich gebe das als Auftrag an die Klasse, die da oben sitzt. Sorgt dafür, dass KI die Menschheit nicht abschafft, indem ihr gut aufeinander aufpasst.
Und die Frage Schutz von vulnerablen Gruppen, inwieweit ist das ein Imperativ, der in der ganzen Regulierungsdiskussion ganz oben stehen sollte oder inwieweit, wo wird das ausgehandelt? Bitte, Frau Schäfer.
Also im EU-AI-Act ist zumindest der Schutz vulnerabler Gruppen als ein ganz hohes Ziel angesiedelt. Jetzt formuliere ich so vorsichtig, ob das jetzt ausreicht. Das würde ich in Frage stellen. Die Stoßrichtung ist auf jeden Fall gesetzt.
Vielen Dank. Dann kann ich jetzt zu meiner Schlussrunde kommen, weil es ist eine Grundfrage. Ich glaube, wir haben bei allen Fragen gemerkt, wenn wir es gestalten wollen, wenn wir uns nicht treiben lassen wollen, brauchen wir im Grunde gerade die demokratische Gesellschaft, brauchen wir die offene Gesellschaft, die das auch kommunikativ aushandeln kann. Sie haben schon angesprochen, ChatGPT im Bereich der Sprache verändert sich was. Wir haben darüber gesprochen, dass Fake News lange vor KI existierte, aber durch KI eine Qualität bekommen hat, dass Grundpfeiler von Vertrauen in gesellschaftliche Debatten zerstört werden können, nämlich gerade da, wenn es ums Visuelle geht. Und jeder mit seinem eigenen Smartphone in der Lage ist, nicht nur Fake-Wörter, sondern Fake-Bilder zu generieren. Wie schützen wir unsere demokratische Gesellschaft, dass wir sprachfähig bleiben, dass wir nicht Getriebene werden von Fake News, Fake Bildern, mit dem Ergebnis, dass wir am Ende nichts mehr vertrauen? Eine Frage, die ich als Journalist auch stelle, weil in einer Weise der Aufwand, den wir für die Kontrolle von Bildern heute betreiben, in Realzeit fast, ist jetzt schon an der Grenze, dass wir an der Überforderungsgrenze sind. Aber wenn das jeder Einzelne mit seinem Smartphone generieren kann, dann bekommt das eine Qualität, glaube ich, die etwas ganz anderes ist als das, was wir bisher kennen. Wie schützen wir die demokratische Gesellschaft vor der Auflösung von Standards darüber? Was können wir überprüfen? Was halten wir für real? Was ist noch Wahrheit?
Das ist jetzt eine Frage, die geht natürlich deutlich über meinen eigentlichen Kompetenzbereich hinaus, aber ich habe eine Meinung dazu. Und die erste Meinung ist, lassen Sie uns in Technologie investieren. Auch KI kann Fake News und Ähnliches erkennen und lassen Sie uns auch künstliche Intelligenz dafür nutzen. Das zweite ist Bewusstsein. Ich meine, was wir hier machen, ist ja, wir diskutieren darüber. Wenn jeder Einzelne sich dessen bewusst ist, dass Nachrichten, die er liest, auch nicht stimmen können, ist schon mal meiner Ansicht nach ein großer Schritt nach vorne gemacht und das sollten wir vor allen Dingen auch unseren jungen Leuten erzählen. Und das dritte ist ein Stück weit das Thema Werte. Wenn wir in einer Gesellschaft sind, in der jeder letztlich und endlich tun lassen kann, was er will, innerhalb der demokratischen Grundordnung, aber ansonsten spielt es keine Rolle, dann werden wir anfällig sein für alle diese Bilder und für alles das, was wir machen. Wenn wir eine wertebezogene Gesellschaft sein wollen und bleiben wollen, müssen wir uns darum kümmern. Und dafür ist auch der Katholikentag da. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir auch ein solches Thema auf diesem Katholikentag sprechen, dass wir nämlich das berücksichtigen und ich glaube, das hilft dann auch tatsächlich mit Blick auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir sehen, mit Blick auf Fake News und alles.
Herr Ebert.
Da möchte ich mich direkt anschließen. Wesentlich ist, sich einzumischen, die eigene Komfortzone zu verlassen, Meinung zu sagen. Ich habe es bewusst auch mit diesem Wort von heute Morgen vom Gottesdienst unterstrichen, hinschauen, Mund aufmachen oder eben mit der Schulklasse, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir eben dann wirklich auch dort miteinander reden, statt gleich Leute auszugrenzen. Es gibt viele Dinge, wo wir uns persönlich einmischen können, wo wir unsere Werte leben können und damit eben auch zeigen können, dass wir Menschen sind und die Folgen dessen, was wir entscheiden, abzuwägen, um damit eben auch in die Situation zu kommen und zu sagen, an der oder der Stelle gebe ich keine Daten preis, an der Stelle wirke ich auf andere ein. Ich mache nur ein ganz einfaches Beispiel. Kürzlich habe ich in einer Handywerbung gesehen, ich meine, Sie kennen das alle, so eine Bildmanipulation, ganz einfach. Der das angeklickt hat, dann irgendwie seine Figur verschoben. Da war eben eine spontane Reaktion. Ich habe das noch ein paar Freunden und inzwischen ziemlich weitläufig weiterverwendet. Ich habe gesagt, da würde ich sofort dagegen handeln und sagen, ich möchte so ein Bild gar nicht erst angucken oder so einen Film, weil die Konsequenzen sind natürlich, alles Bildmaterial wird sich dann beliebig verändern. Das heißt, ich muss dann den Mund aufmachen und da müssen wir viel mutiger sein, dass wir dann auch sagen, ich stehe zu bestimmten Werten und ich lehne bestimmte Dinge ab.
Frau Schüller.
Ich würde mich dem auch anschließen, Ermutigung zum Widerspruch mit der Ergänzung, dass wir Ihnen folgend auch Technologie dafür nutzen müssen. Wenn ich mich online äußere und eine Bot-Armee auf mich losgeht, dann werde ich das nicht mehr sehr oft tun. Also da können auch Technologiekonzerne tatsächlich etwas da unternehmen, dass Einzelne auch vernichtet werden von automatisierten Technologien, von künstlicher Intelligenz. Noch ein Aspekt ist, sich öfter mal ganz bewusst rauszunehmen, Informationen, Nachrichten, News nicht zu konsumieren, ganz bewusst wieder in das persönliche Gespräch von Mensch zu Mensch zu gehen oder auch in das persönliche Gespräch mit sich alleine zu gehen, draußen in der Natur, ob man nun gläubig ist oder nicht. Aber sich ganz bewusst diese Ruhepole zu suchen, in denen man sich entfernt aus dieser ganzen künstlichen virtuellen Welt, so viele Vorteile die haben mag. Ich glaube, das ist auch ganz essentiell.
Frau Schäfer.
Ein Punkt, in China ist ein Gesetz erlassen worden, dass jedweden Content, also alles, was generiert wird, vorschreibt, muss gekennzeichnet werden. Ich finde das sehr elegant und würde gerne kombinieren Aufklärung, Bildung, Bewusstseinsschaffung, das brauchen wir unbedingt. Was ich nicht weiß, ich falle in jede Falle, von der, die ich nicht erahne, insofern gemeinsam uns ausbilden, weiterbilden, das Bewusstsein schaffen. Und persönlich hätte ich wirklich nichts gegen die Kennzeichnungspflicht von solchen generierten Inhalten. Dann würde ich mir wünschen, in meiner App, in meinem Browser, da ist der Filter, zeigt mir generiert oder zeigt mir nicht. Das sollte ja ziemlich einfach sein. Und dann hat jeder es wieder in der Hand, was ich sehen will, was ich konsumieren will. Das wären so zwei Wünsche, die ich hätte.
Ich wollte jetzt gar nicht als Letzter in der Abschlussrunde drankommen, weil so schöne versöhnliche Worte ja auch gesagt worden sind. Und ich mache mir doch erhebliche Sorgen einmal, weil ich noch nicht sehe, dass alles zum Wohle gerade von uns Menschen geschieht. Wenn ich die schnellen Entwicklungszyklen sehe, die auch wunderbar in der PowerPoint-Folie gezeigt worden sind. Wenn wir uns nun mal zwei Industrialisierung und dann das Mobiltelefon und KI anschauen. Das dauert, bis wir als Menschen eine bestimmte Sache nachvollziehen, einordnen, dann die negativen Effekte wieder ausgleichen. Das Internet sollte mal der Raum der Demokratie sein. Jeder kann an Informationen kommen, wie wunderbar die Menschheit sich jetzt entwickelt. Und dann ist es ein Raum von Oligopolen und Machtgefällen geworden. Ich befürchte, dass wir, und weil Dinge sich immer so wie Pendel entwickeln, dass wir jetzt erstmal in eine Zeit reinkommen, wo wir echt als Gesellschaft Probleme haben werden. Weil die Dinge so schnell gehen und weil ethische und moralische Dinge hinterher tackern ganz langsam. Und deswegen ist es gerade so wichtig, und dann bin ich wieder im persönlichen Teil, dass wir die Dinge und die Appelle, die gerade gesagt worden sind, auch raustragen. Dass wir auch mal überlegen, muss das wirklich so sein? Was bringt uns das eigentlich? Es sind Riesenchancen drin. Aber nutzen wir das für das Positive, für die Chancen? Oder nutzen wir bestimmte Techniken und Technologien einfach für sich selber? Verschwenden wir viel Zeit? Bringt das uns was oder eben auch nicht? Dass wir diese Differenzierung wieder viel stärker diskutieren und miteinander ausmachen, dann kann es eine Riesenchance sein. Dann habe ich auch nicht mehr so große Sorgen. Ganz herzlichen Dank.
Das waren Ausschnitte einer Podiumsdiskussion beim Deutschen Katholikentag in Erfurt. Kann künstliche Intelligenz vom Menschen Moral lernen? Es diskutierten die Statistikerin Katharina Schüller aus München, Christine Schäfer, Unternehmerin aus Eckernförde und Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung, Patrick Sensburg, Präsident des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr aus Berlin, sowie Christoph Ebert, Informatiker und Unternehmer aus Stuttgart. Moderation Arndt Henze.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.